Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen, schönen guten Tag. Von einer Zeitenwende hat Bundeskanzler Olaf Scholz gesprochen in seiner Bundestagsrede zum Angriffskrieg auf die Ukraine Ende Februar. Diese Zeitenwende erlebt nun auch die Bundeswehr und ihr Nachwuchs, etwa in Schulen, wo Jugendoffiziere Vorträge halten. Mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem Gewalt gegen Männer. Wir berichten aus einer Beratungsstelle in Stuttgart. Und bittere Pille. Thüringen streicht das Schulgeld für Azubis in Gesundheitsberufen. Die Bundeswehr zu Besuch in den Schulen? Noch vor 3-4 Jahren war das umstritten. Linke Gruppen, Lehrergewerkschaften, auch die SPD protestierten gegen Vorträge, bei denen Bundeswehrsoldaten von ihren Aufgaben und Einsätzen berichten. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ist das anders. Inzwischen ist das Interesse an der Bundeswehr gewachsen. Die Jugendoffiziere der Bundeswehr bekommen deutlich mehr Anfragen. Manfred Götzke war bei einem Vortrag an einem Gymnasium in Brandenburg.
Mein Name ist Norman Semisch, ich bin 33 Jahre alt.
Die kleine Aula des Mosaik-Gymnasiums in Oranienburg, nördlich von Berlin, ist gut gefüllt. In den Reihen sitzen etwa 40 Schülerinnen und Schüler aus dem Politikkurs der Jahrgangsstufe 11. Vorne am Rednerpult stellt sich Hauptmann Norman Semisch vor. 33 Jahre alt, kurze Haare, sportliche Figur, Jugendoffizier der Bundeswehr.
Bevor ich noch ein paar mehr Daten zu mir preisgebe, möchte ich euch 2 Bilder zeigen, die ich selbst gemacht habe. Diese Bilder stammen aus meinem Auslandseinsatz im Irak. Ich war von Januar bis Juni im Irak. Und diese beiden Fahrzeuge sind Sprengfahrzeuge des sogenannten Islamischen Staats.
Semisch wirft Bilder von seinem Anti-IS-Auslandseinsatz im Irak an die Leinwand hinter ihm. 2018 bildeten er und seine Kameraden die irakische Armee im Kampf gegen den Islamischen Staat aus. Der Soldat zeigt ein Bild eines völlig zerstörten und ausgebrannten Bundeswehrfahrzeugs.
Ihr seht, dieses Fahrzeug wurde vom IS vernichtet. Zu dem Zeitpunkt saßen dort auch einheimische Soldaten drin. Die hatten alle keine Chance zu überleben. Und als ich diese Bilder 2018 gemacht habe, dachte ich mir, ich bin froh, dass wir einen solchen Krieg in Europa nicht erleben müssen.
Doch nun herrscht wieder Krieg in Europa. Und deswegen ist der Jugendoffizier auch hier. Normalerweise berichten die 94 Jugendoffiziere der Bundeswehr in Schulen ganz allgemein von den Aufgaben und Einsätzen der Bundeswehr, machen dabei auch Öffentlichkeitsarbeit für die Truppe. Jetzt hat ihn das Mosaik-Gymnasium eingeladen, um etwas über den Ukraine-Krieg zu erfahren, aus Bundeswehrsicht.
Heute wollen wir vor allem die deutschen Sicherheitsinteressen beleuchten, und zwar mit dem Fokus auf die Situation in der Ukraine. Inwiefern uns der Krieg in der Ukraine auch hier in Deutschland indirekt und direkt beeinflusst. Ich rede über die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die natürlich auch jetzt eine Veränderung erfährt durch die Situation in der Ukraine. Und genau deswegen fragen die Lehrer derzeit an.
Noch bevor er mit seinem eigentlichen Vortrag beginnt, sagt der Hauptmann, worum es an diesem Vormittag nicht gehen soll. Die Rekrutierung.
Ich werde nicht den Arbeitgeber Bundeswehr vorstellen. Ich habe auch keine Unterlagen dazu dabei. Das darf ich nicht, das möchte ich auch nicht. Ich komme auf ein Datum, den 24. Februar 2022. Ich persönlich spreche von einer Zäsur.
Hauptmann Semisch fragt die Schüler zu Beginn seines Vortrags zu Putins vermeintlichen Kriegsgründen, beginnt dann über die Geschichte des Konflikts zu referieren. Zerfall der Sowjetunion, NATO-Osterweiterung, den Euromaidan in Kiew, Beginn des Krieges 2014, die Annexion der Krim. Die Schüler hören aufmerksam zu, beantworten seine Fragen fast immer schnell und korrekt. Frontalunterricht von der Bundeswehr.
Und genau darüber wollen wir reden. Wir wollen darüber reden, mit welchem Ziel die Ukraine von verschiedenen Richtungen angegriffen wurde.
Die Bundeswehr ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs nicht mehr Fremdkörper in der Gesellschaft. Zuvor wurde sie ja von vielen Bürgerinnen und Bürgern wahlweise belächelt oder ignoriert. Seit dem 24. Februar aber wächst das Interesse an der deutschen Armee, auch in den Schulen, erzählt Semisch. Der Hauptmann und seine Jugendoffizierskameraden bekommen deutlich mehr Anfragen als vor dem Krieg.
Ich merke ganz deutlich, dass das Interesse an diesem Konflikt und das Interesse an Informationen aus diesem Krieg in Europa deutlich gestiegen ist. Also wir bekommen vermehrt Nachfragen direkt mit dem Bezug zur Ukraine, ob wir da Hintergrundinformationen und die Auswirkungen auf die Sicherheitspolitik hier in Deutschland eben übermitteln können. Definitiv.
Noch vor 3 Jahren sah das ganz anders aus. Die Lehrergewerkschaft GEW protestierte damals gegen die Soldatenvorträge. Die Berliner SPD verabschiedete 2019 sogar einen Verbotsantrag, weil sie hinter solchen Vorträgen Anwerbeversuche vermutete. Heute hat sich die Stimmung gedreht, sagt auch Mike Gaster. Der stellvertretende Schulleiter hat den Jugendoffizier eingeladen.
Mein Ansatz ist immer, dass man die Parteien, über die man redet, auch zu Wort kommen lässt. Ohne diesen Grundkonsens, dass man den anderen sprechen lässt, wird man keine produktive, fruchtbare Zukunft gestalten können. Das ist vielleicht auch der Ausschlag, dass man jetzt sieht, es ist ein militärischer Konflikt ausgebrochen. Ich fühle mich dann doch im Moment sehr viel wohler, wenn ich eine funktionierende Armee hätte. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Auswirkungen auf einige Teile der Bevölkerung hat.
Nach gut einer Stunde beendet Semisch seinen Vortrag. Zeit für Fragen. Und die haben die Schülerinnen und Schüler reichlich. Warum braucht die Bundeswehr 100 Milliarden extra, wo deutsche Soldaten gar nicht in der Ukraine kämpfen? Wird Deutschland nicht Kriegspartei, wenn die Bundesregierung schwere Waffen liefert? Und kommt bald die Wehrpflicht? Auch die Fragerunde ist beendet. Schüler und Lehrer applaudieren. Der Vortrag kam gut an, sagt der Schulleiter.
Was ich gelungen fand, war, dass von Seiten Herrn Semisch selten versucht wurde, absolut zu sagen, so ist es, sondern versucht wurde, es von mehreren Perspektiven zu beleuchten.
Ich fand ihn sehr interessant. Es gab viele Aspekte, von denen ich noch nichts wusste, vor allem die Geschichte dahinter. Ich finde, er hat es sehr gut rübergebracht.
Meint der 17-jährige Henrich Brüning. Selbst bei der Armee zu dienen, das kann er sich allerdings nicht vorstellen. Daran hat auch der Krieg in der Ukraine nichts geändert.
Ich möchte nicht zur Bundeswehr gehen. Krieg ist nie eine Lösung und Bundeswehr ist natürlich auch ein Zeichen für den Krieg.
Seinem Mitschüler Leon Schrödel geht das anders. Der denkt seit Beginn des Krieges ernsthaft darüber nach, nach dem Abi zur Bundeswehr zu gehen, erzählt er.
Direkt in Kriegsgebiete zu ziehen, wäre jetzt meins nicht. Allerdings nach Schulabschluss mal für 1-2 Jahre. Aber auf längere Sicht gibt es Berufe, die für mich auf jeden Fall geeigneter wären.
Die Bundeswehr zu Besuch an einer Schule, das war eine Reportage von Manfred Götzke. Über erlittene Gewalt zu sprechen, das kostet viel Überwindung. Erst recht, wenn es Männern in einer Partnerschaft erleben. Denn in den meisten Fällen schlagen Männer Frauen. Aber bei jeder fünften Gewalttat in Partnerschaften ist es umgekehrt, so die Statistik der Polizei. Und Beratungsstellen melden eine gestiegene Nachfrage. Katharina Thoms berichtet aus Stuttgart.
Florian sitzt etwas angespannt in dem schwarzen Ledersessel in der Männerberatung Stuttgart.
Also wenn mir jemand damals was gesagt hätte von häuslicher Gewalt, hätte ich gedacht, ja, das ist ja etwas, was Frauen passiert.
10 Jahre lang hat er aber die Gewalt seiner Freundin ertragen. Erst mit Worten, dann körperlich. Florian ist Anfang 30 und heißt anders. Er will auf keinen Fall seine Stimme im Radio hören. Er hat Angst vor seiner Ex-Freundin. Die soll ihn nicht erkennen. Jahrelang hat sie ihn gedemütigt, gequält. Vordergründig wegen Kleinigkeiten.
Es war hauptsächlich am Anfang, dass ich nicht sauber genug war oder unzuverlässig war oder nicht richtig geputzt habe. Sie hat da immer was gefunden in der Wohnung. Und irgendwann ist sie dann dazu übergegangen, mich zu beleidigen.
Schnell hat sie ihn auch regelmäßig geschlagen, gekratzt, geprügelt. Florian hat die Schuld bei sich und Entschuldigungen für ihr Verhalten gesucht, sich nicht gewehrt. Und immer mehr hat sie ihn isoliert. Mit Freunden, Treffen oder Kollegen war nicht drin, erzählt er.
Ich habe auch nicht mit jemandem darüber geredet, weil meine Ex-Freundin sich sehr dafür geschämt hat, dass sie so ausgerastet ist. Und die einzigen Leute, die ich kannte, waren gemeinsame Bekannte mit meiner Ex-Freundin. Und ich ging davon aus, dass es bei mir ein absoluter Ausnahmefall ist.
Seit über einem halben Jahr wohnt er endlich woanders. Geholfen hat ihm die Sozialberatung Stuttgart. 2 Menschen kümmern sich hier um Männer, die nicht mehr weiter wissen, weil ihre Beziehung so gewalttätig ist. Edith Hasel, Sozialberaterin und Traumatherapeutin, ist eine von ihnen.
Also die überwiegende Anzahl der Männer kommt früher, haben nicht 10 Jahre so eine Gewaltbeziehung. Was häufig ist, dass die Männer tatsächlich noch so Sorge tragen für das Wohl der Frauen. Vielleicht echt noch so ein Stück weit aus diesem Rollenbild, dass der Mann nun mal so erzogen wird, sozialisiert wird, dass er dieser Beschützer der Frauen, der Familie ist und deshalb immer zuständig fürs Wohl der Partnerin.
Aber, sagt Hasel, das Rollenbild bricht auf. Und genau das macht es Männern auch leichter, sich Hilfe zu suchen. Etwa 100 Männer haben die extra für sie eingerichtete Beratung in Stuttgart vergangenes Jahr genutzt. Als es vor 8 Jahren losging, waren es 30. Die 2 belastenden Corona-Jahre hätten sicher den Bedarf auch gesteigert, sagt Hasel. Aber
auf jeden Fall würde ich eher davon ausgehen, dass nicht mehr Gewalt entstanden ist, sondern dass einfach die Möglichkeit sich vergrößert hat, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und natürlich, dass es überhaupt Angebote gibt. Also wo sollten sie hin?
44 Beratungsstellen in ganz Deutschland haben sich auf die Gewalthilfe für Männer spezialisiert. Trotzdem noch zu wenig, sagt Hasel. In der Kriminalstatistik haben solche Fälle leicht zugenommen, wenn auch nicht so stark wie bei der Gewalt gegen Frauen. Hasel berät auch am bundesweit erreichbaren Männerhilfetelefon. Vor 2 Jahren haben Nordrhein-Westfalen und Bayern diese Hotline gestartet. Baden-Württemberg beteiligt sich seit einem Jahr an der Finanzierung. Anrufen kann man werktags, egal von wo, oder chatten. Speziell geschulte Sozialberater und Psychologinnen sitzen am anderen Ende, hören zu, geben Tipps.
Und das Entscheidendste, habe ich festgestellt, ist wirklich, dass die Männer überhaupt mal jemanden haben, der sie ernst nimmt und vielleicht auch noch sagt, sie sind da nicht allein.
Im 2. Jahr gab es mehr als 3000 Beratungsgespräche am Telefon. Doppelt so viele wie noch 2020. Es rufen auch Angehörige an oder Fachleute, die speziellen Rat suchen. 2/3 der Anrufe kommen aber direkt von Männern, die meist von Gewalt in der Partnerschaft betroffen sind.
Das Gefühl der Anonymität ist noch größer an einem Männerhilfetelefon, an so einer Hotline. Und es kann durchaus auch daraus entstehen, dass durch die Hotline dann ein Mann zu mir in die Beratungsstelle kommt.
Florian hat sogar mehrmals den Mut gehabt und hat versucht, sich Hilfe zu holen. Bei Ärzten und bei Sozialberatungsstellen. Die Reaktion oft Hilf- und Verständnislosigkeit.
Da hat der Mann halt erzählt, dass Frauen von Natur aus das friedliche Geschlecht sind. Und wenn meine Freundin jetzt schon so etwas macht, heißt es, dass ich sie ja enorm über das, was für eine Frau normal ist, hinausgetrieben habe mit meiner Unordnung.
Eine fatale Täter-Opfer-Umkehr und Florian hat das geglaubt.
Da dachte ich, okay, jetzt bin ich erstmal ordentlicher und probiere erstmal ordentlicher zu sein.
Es wurde aber immer schlimmer. Seine Freundin hat ihn so schwer verprügelt, dass er in die Notaufnahme musste. Über einen Arzt hat Florian endlich Kontakt zur Männerberatung bekommen, hat heimlich Termine ausgemacht und durfte in die Stuttgarter Schutzwohnung speziell für Männer ziehen. Eine von 11 in ganz Deutschland. Für Florian eine Riesenhilfe.
Ich musste dann erstmal lernen, was es heißt, ein normales Leben zu führen. Und irgendwie auch darauf zu achten, was ich eigentlich will. Das ist so, wie wenn ich 10 Jahre irgendwie in einer Sekte gewesen wäre.
Gewalt gegen Männer. Katharina Thoms war in einer Beratungsstelle in Stuttgart. Beschäftigte in Pflege- und Gesundheitsberufen haben Applaus bekommen in der Pandemie. Doch verbessert haben sich ihre Arbeitsbedingungen dadurch kaum. Zum niedrigen Einstiegsgehalt kommt auch noch eine Ausbildung, die ins Geld gehen kann, wenn sie nicht an einer staatlichen, sondern an einer freien Schule erfolgt. Die meisten Bundesländer haben sich angesichts des Fachkräftemangels dazu entschlossen, dieses Schulgeld ganz oder teilweise zu übernehmen. Doch in Thüringen soll das Geld nun eingespart werden.
Ich bin Celia, ich bin 26 Jahre alt und ich werde Ergotherapeutin.
Ich bin Tommy Schauer, 21 Jahre alt und ich mache gerade eine Ausbildung zum Ergotherapeuten.
Ich bin Susanne Schillhabel, bin 40 Jahre alt und mache auch eine Ausbildung zur Ergotherapeutin.
Die 3 Azubis lernen im Deutschen Erwachsenenbildungswerk in Weimar. Das Geld ist bei allen 3 knapp. Tommy Schauer lebt von Schüler-BAföG. Celia Diaz bekommt Geld von ihren Eltern. Susanne Schillhabel finanziert ihren Lebensunterhalt während der 3-jährigen Ausbildung von ihrem Ersparten.
Wir haben eine Rechnung bekommen, jetzt im Mai rückwirkend zum Januar, wo wir das volle Schulgeld in Höhe von 190 Euro nachzahlen müssen.
Also wir haben eine Rechnung erhalten, wo pro Schüler jetzt von Januar bis jetzt Kosten von 810 Euro aufgelaufen sind. Und so sitzen wir hier.
Freie Schulen, auch in der Berufsausbildung, haben verschiedene Finanzquellen. Einen Teil der Kosten haben sie sich bislang von ihren Schülern erstatten lassen. Doch in den Gesundheitsberufen herrscht Nachwuchsmangel. Die Einstiegsgehälter sind niedrig. Auch deshalb übernehmen mittlerweile fast alle Bundesländer das Schulgeld der freien Schulen. So auch in Thüringen seit letztem Jahr. Auf Druck der CDU, auf die rot-rot-grüne Landesregierung. Nun hat der Bildungsminister Helmut Holter von den Linken die Unterstützung für diese etwa 1000 Schüler gestrichen. Rückwirkend zum 1. Januar.
Und darauf haben dann auch die Schülerinnen und Schüler ganz konkret gebaut, dass es in Zukunft auch so weitergeht. Wir haben aber immer erklärt, dass es unter einem Haushaltsvorbehalt steht und der Haushaltsvorbehalt greift nun 2022. und ich kratze alles Geld zusammen, was nicht gesetzlich verpflichtend zu zahlen ist. Und dazu gehört eben auch, die Schülerinnen und Schüler von dem Schulgeld entsprechend zu entlasten. Das kann ich leider nicht anders machen.
Den betroffenen Schülern sagt er,
sie müssen davon ausgehen, dass dieses Schulgeld auch zu zahlen ist.
Konkret heißt das, angehende Ergotherapeuten, Physiotherapeuten oder Logopäden in Thüringen bezahlen nun für ihre dreijährige Ausbildung bis zu 8.000 Euro. Miete, Essen und Fahrtkosten nicht eingerechnet. Für Tommy Schauer sind allein die rückwirkend zu zahlenden 810 Euro ein dicker Brocken.
Ich habe die Rechnung bis jetzt nicht bezahlt. Also ich weiß auch nicht, wie ich die Rechnung bezahlen soll. Ich bin gerade komplett überfordert mit der Situation.
Und der Minister rät:
Sie sollten als erstes die Möglichkeit nutzen, an die staatlichen Schulen zu gehen.
Staatliche Schulen erheben nämlich prinzipiell kein Schulgeld. Holter muss aber auch einräumen, dass nicht einmal die Hälfte der Auszubildenden in Gesundheitsfachberufen staatliche Schulen besuchen.
Ja, also wir können mit den staatlichen Schulen nicht alle Bedarfe abdecken, deswegen brauchen wir auch die freien Schulen.
Holter aber muss sparen. Nach schwierigen Haushaltsverhandlungen zwischen der rot-rot-grünen Minderheitskoalition und der CDU ist die Landesregierung gezwungen, 330 Millionen Euro einzusparen. Über diese sogenannte globale Minderausgabe entscheidet nicht der Landtag, sondern die Landesregierung. Jedes Ministerium muss seinen Anteil leisten. Holter hat bei der Finanzministerin interveniert und gefordert, die Bildung vom Sparzwang auszunehmen. Doch er blieb erfolglos.
Wir haben verschiedene haushaltspolitische Diskussionen in der Regierung geführt. Alle unterstreichen, Bildung ist unwahrscheinlich wichtig, auch die berufliche Bildung. Was aber die Regierung, die Koalition nicht geschafft hat, klare Prioritäten zu setzen.
So kritisiert er etwas verklausuliert die Finanzministerin Heike Taubert von der SPD. Die globale Minderausgabe, die der Minderheitskoalition von der CDU aufgezwungen wurde, funktioniere als Spaltpilz.
Und da unterstelle ich der CDU, dass sie das gewollt hat.
Bei der CDU sieht man das anders. Mit der Schulgeldbefreiung habe die Koalition ohnehin gefremdelt, sagt Thaddäus König, sozialpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.
Rot-Rot-Grün, die Fraktionen waren am Anfang nicht sehr begeistert. Und jetzt hat man natürlich die globale Minderausgabe als Vorwand genommen, um gerade dieses Projekt zu streichen. Das hat auch was mit der Einstellung zu freien Schulen zu tun, die sich hier ganz deutlich in der Entscheidung widerspiegelt.
Die Opposition im Thüringer Landtag ist alarmiert. CDU, AfD und FDP warnen davor, dass Auszubildende in Gesundheitsberufen ihre Ausbildung abbrechen müssten oder gar nicht erst antreten. Die AfD beantragt eine Sondersitzung des Landtags. Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert die völlige Planungsunsicherheit für die Azubis. Alle fordern Minister Holter auf, das Schulgeld wieder zu übernehmen. Michaela Tamme, Leiterin des Bildungswerks für Gesundheitsberufe in Erfurt, kann nicht verstehen, dass eine Landesregierung wegen 1,8 Millionen Euro pro Jahr junge Menschen vergraule.
Weder in Bayern noch in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen oder in Hessen gab es Schulgeldzahlungen. Dann kann man natürlich auch dorthin gehen für die Ausbildung. Und wir wissen ja, dass junge Leute, wenn sie einmal in der Ausbildung irgendwo gewesen sind, dann häufiger auch dort bleiben. Das heißt also, wir haben ja hier auch in Thüringen sehr hohen Bedarf an therapeutischem Nachwuchs. Und wenn der natürlich in andere Bundesländer geht, ist das schlecht.
Immerhin, das Bildungswerk für Gesundheitsberufe und auch andere solcher privaten Schulen fordern das Schulgeld nun nicht rückwirkend von ihren Schülern ein. Aber auf Dauer könnten sie das auch nicht stemmen. Die Schüler des Deutschen Erwachsenenbildungswerks in Weimar aber müssen sofort zahlen, auch rückwirkend. Für Tommy Schauer, Celia Diaz und Susanne Schillhabel eine bittere Rechnung. Schillhabel hat eine Petition an den Landtag verfasst, in der sie das Land auffordert, das Schulgeld wieder zu übernehmen.
Da fühle ich mich echt schlecht repräsentiert im Moment.
Dass in Gesundheitsberufen eine Geldhürde existiert, das ist sehr bescheuert.
Also ja, ich fühle mich da selber gar nicht gesehen,
sagt Tommy Schauer. Und was wird nun aus der noch unbezahlten Rechnung?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Ich weiß es nicht.
Thüringen streicht das Schulgeld für Azubis in Gesundheitsberufen. Unser Korrespondent Henry Bernhard war das mit Hintergrundinfos. Das war Deutschland heute mit Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.